Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo war Zeuge der Übergabe des Hercules-Flugzeugs an die indonesische Luftwaffe. Jokowi wird die Präsidentin Tansanias treffen, um die Fortsetzung der Zusammenarbeit zu besprechen. Außenministerin Retno hielt ein bilaterales Treffen mit einer Reihe von Parteien ab, um die Lage in Gazastreifen zu erörtern. Indonesien kooperiert mit Deutschland, um die Land- und Meeresdegradation in Indonesien zu verringern. Die Provinz Zentraljava stärkt die Zusammenarbeit mit Singapur im Investmentsektor. Indonesiens Verkehrsminister plant, den Flughafen in der Landeshauptstadt Nusantara im Juli 2024 zu testen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo war am Mittwoch, den 24. Januar 2024 bei der symbolischen Übergabe des C-130J-30 Super Hercules Flugzeugs vom Verteidigungsministerium an die indonesische Luftwaffe auf dem Luftwaffenstützpunkt Halim Perdana Kusuma in Jakarta anwesend. Die Übergabe des Flugzeugs wurde vom Verteidigungsminister Prabowo Subianto an den Stabschef der Luftwaffe TNI Marschall Fajar Prasetyo durchgeführt. Präsident Joko Widodo sagte, das Flugzeug C-130J-30 Super Hercules sei für Indonesien geeignet, das über viele kurze Start- und Landebahnen verfüge. Dieses Hercules-Flugzeug ist das vierte von fünf Flugzeugen, die das Verteidigungsministerium zur Stärkung der Transportflugzeugflotte der indonesischen Luftwaffe bestellt hat. Um die Luftverteidigungsfähigkeiten Indonesiens zu verbessern und zu optimieren, hat das indonesische Verteidigungsministerium das Beschaffungsprogramm für 5 C-130J-30 Super Hercules Flugzeuge erfolgreich abgeschlossen. Diese Beschaffung ist ein strategischer Schritt des Verteidigungsministeriums zur Stärkung der indonesischen Luftwaffe. Die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan werde sich mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo treffen, um weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu besprechen, teilte das indonesische Außenministerium am Mittwoch mit. Der Besuch war auch eine Reaktion auf den Staatsbesuch von Präsident Jokowi in Tansania im August letzten Jahres. In einer Pressemitteilung des indonesischen Außenministeriums auf seiner Website heißt es, dass der stellvertretende Außenminister Pahala Mansuri am Dienstag, den 23. Januar, einen Besuch vom tansanischen Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Ostafrikanische Zusammenarbeit, January Makamba, erhielt. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Erörterung der Vorbereitungen für den Besuch der Präsidentin von Tansania in Indonesien, der vom 24. bis 26. Januar 2024 stattfindet. Dies ist bilaterale Treffen, worauf Kambas erstes Treffen seit seiner Ernennung zum Außenminister Tansanias und der ostafrikanischen Zusammenarbeit im Januar am 1. September 2023. Bei seinem Besuch wird Präsidentin Samia von drei Ministern und 131 Wirtschaftsdelegationen begleitet, die in mehreren Sektoren tätig sind. Diese Wirtschaftsdelegierten nehmen am 25. Januar am Tansanisch-Indonesischen Geschäfts- und Investitionsforum im Mulia Hotel teil. Dieses Forum ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hielt während der offenen Debatte des UN-Sicherheitsrats in New York eine Reihe bilateraler Treffen mit mehreren Außenministern ab. In einer am Mittwoch, den 24. Januar 2024 in Jakarta eingegangenen Erklärung, sagte Retno Marsudi, dass bei den bilateralen Treffen in erster Linie die Lage in Gaza erörtert worden sei, einschließlich der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Lieferung humanitärer Hilfe. Retno Marsudi fügte hinzu, dass sie auch bilaterale Treffen abgehalten habe, um die Verstärkung der Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Indonesien und anderen Ländern zu fördern. Sie erklärte, dass Indonesien und Russland sich dafür einsetzen, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen FTA zwischen Indonesien und der Eurasischen Wirtschaftsunion zu beschleunigen. Unterdessen diskutierte sie mit Norwegen über die Umsetzung der Kooperation der Just Energy Transition Partnership. Sie dankt Norwegen für die Anerkennung der Bemühungen Indonesiens zur Reduzierung der Entwaldung und Landnutzung. Neben dem Treffen mit mehreren Außenministern traf Außenministerin Retno Marsudi sich auch mit den Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes. Während des Treffens diskutierten sie über humanitäre Bemühungen in Myanmar und Afghanistan. Das Ministerium für Nationale Entwicklungsplanung oder Nationale Entwicklungsplanungsagentur kooperiert mit dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz der Bundesrepublik Deutschland, um die Land- und Meeresdegradation in Indonesien zu verringern. Dieses Kooperationsprogramm heißt Integrierte Lösungen für das Land- und Meereslandschaftsmanagement in Indonesien mit Pilotgebieten in Zentraljava, den Bangka Belitung Inseln und Zentral Sulawesi. Die Ministersekretärin des Ministeriums für Nationale Entwicklungsplanung oder Bappenas, Teni Widurianti, sagte am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung in Jakarta, als eine der Strategien zur Umsetzung der grünen Wirtschaft werde Solusi zur Aufrechterhaltung der ökologischen Nachhaltigkeit in Indonesien beitragen, indem es die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems erhöht und klimaresistente Lebensgrundlagen schafft. Das Programm wird Raum- und Entwicklungspläne verbessern, nachhaltige Geschäftsmodelle einführen, Ökotourismus entwickeln und integrierte Abfälle an Ökotourismusstandorten verwalten. Die Provinzregierung von Zentraljava stärkt die Zusammenarbeit mit der Regierung von Singapur, indem sie umfassendere Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren eröffnet. Der amtierende Gouverneur von Zentraljava, Nana Sujana, sagte am Mittwoch in Semarang, dass Singapurs Investitionen in Zentraljava nach Japan und Südkorea an dritter Stelle stehen. Dies teilte Nana nach einem Arbeitsbesuch des stellvertretenden Botschafters von Singapur, Jeremy Sor, im Büro des Gouverneurs von Zentraljava, Semarang, mit. Ihm zufolge sei die Zusammenarbeit zwischen Zentraljava und Singapur bisher gut etabliert, wobei die größten Investitionen in Wohnraum, Industriegebiete und Büros getätigt wurden. Bei den Exportgütern gibt es 5 Hauptprodukte: Holz und Holzprodukte, Tabak, Schuhe, Wohnmöbel und Beleuchtung sowie Kleidung. Der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi plant den Test am Flughafen Nusantara in der Landeshauptstadt Nusantara im Bezirk Penajam Pasir Utara der Provinz Ost-Kalimantan im Juli 2024. Es ist bekannt, dass der Verkehrsminister am Mittwoch den Fortschritt des Baus des IKN Flughafens überprüft hat. Durch am Mittwoch, den 24. Januar in Jakarta eingegangene Informationen, gab der Verkehrsminister bekannt, dass von Januar bis Juli 2024 Bauarbeiten und Betriebsvorbereitungen durchgeführt werden. Er sagte auch, dass der Flughafensbauprozess auch durch zusätzliche Ausrüstung, Arbeitszeit und landbezogene Siedlungen beschleunigt werden würde. Der Flughafen IKN ist ein Flughafen, der zur Unterstützung staatlicher Tätigkeitsdienste in IKN und zur Unterstützung der Konnektivität in IKN dient. Der Flughafen, der 23 Kilometer vom Punkt Null in Nusantara und 120 Kilometer von Balikpapan entfernt liegt, verfügt über eine Terminalfläche von 7.350 Quadratmetern und eine Flughafenfläche von 347 Hektar. Die Landebahn des Flughafens ist 3.000 Meter lang und 45 Meter breit und bietet Platz für Großflugzeuge wie die Boeing 777-300ER und den Airbus A380. Nach der Überprüfung des Flughafens besichtigte der Verkehrsminister auch den potenziellen Standort für den Bau eines autonomen Zuges oder eines automatisierten Schienenverkehrs, ART, in Nusantara. Der Bau der ART-Strecke erfolgt in 2 Phasen. Ein Zugset besteht aus 2 Waggons mit einer Gesamtkapazität von 324 Passagieren. ART hat eine Betriebsgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde und eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km pro Stunde. Der Zug verwendet Batterien, die durch Straßenmarkierungen und Magnete ersetzt werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.097,58 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.111,56 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.719 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Pressesammeln von Erfolgen und Prioritäten der indonesischen Diplomatie mit den namibischen Medien. Indonesiens Botschaft in Windhoek hielt am vergangenen Freitag, dem 19. Januar, im Gebäude der indonesischen Botschaft in Windhoek ein Treffen mit den namibischen Medien zum Thema Erfolge der indonesischen Außenpolitik im Jahr 2023 und Prioritäten im Jahr 2024 ab. An der Pressekonferenz nahmen eine Reihe bekannter Medien von Namibia, Afrika TV sowie eine Reihe von Journalisten der Zeitungen New Era Republikein und Namibian Sun teil. Ziel des Treffens ist es, Informationen über die diplomatischen Erfolge Indonesiens in fast einem Jahrzehnt und die außenpolitischen Prioritäten Indonesiens im Jahr 2024 zu verbreiten. Der funktionale Koordinator für Information, Soziales und Kultur an der indonesischen Botschaft in Windhoek, Ari Hardiman, sagte, dass dieses Pressetreffen ein wichtiges Forum sei, um Transparenz zu priorisieren und die Zusammenarbeit mit Medienpartnern zu etablieren. Er hofft, dass die heute präsentierten Informationen in Namibia zu einem positiven Verständnis Indonesiens führen können. Zu Beginn der Präsentation über die diplomatischen Erfolge Indonesiens sahen Sie die eingeladenen das von indonesischen Außenministerium produzierte Video Advancing Free and Active Foreign Policy 10-Year Journey an. Anschließend folgten den Journalisten eine Erläuterung der diplomatischen Erfolge Indonesiens in den letzten 9 Jahren. Bei dieser Gelegenheit wurde auch kurz auf die Erfolge der indonesischen Botschaft in Windhoek bei der Förderung der bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien, Namibia und Indonesien, Angola eingegangen. Die Presseveranstaltung wurde interaktiv in ein Frage-Antwort-Format verpackt. Zum Abschluss der Presseveranstaltung übermittelte die indonesische Botschaft auch Informationen über Möglichkeiten für das Stipendienprogramm für Partnerschaften mit Entwicklungsländern, das vom 23. Januar bis 23. Februar 2024 geöffnet war. Das Pressetreffen ist für die indonesische Botschaft in Windhoek auch eine Möglichkeit, für traditionelle indonesische kulinarische Köstlichkeiten zu werben, nämlich gelben Reis, Rindfleisch, Rendang und Schneck, wie Risollen und frittierte Fleischbällchen. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 25. Januar. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 25. Januar 1946, an dem Major Daan Mogot ums Leben kam. Daan Mogot war ein indonesischer Unabhängigkeitskämpfer und ehemaliges Mitglied der Heimatverteidigung PETA in Bali und Jakarta von 1945 bis 1945. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er Kommandeur der Volkssicherheitstruppen TKR in Jakarta mit dem Titel Major. Im November 1945 rief er die Militärakademie Tangerang MAT ins Leben und wurde der erste Direktor von MAT im Alter von 18 Jahren. Am 25. Januar 1946 starb er im Lengkong Ward zu Tangerang zusammen mit 36 anderen in einer Schlacht gegen japanische Soldaten, als sie im Lengkong Ward in Tangerang entwaffnen wollten. Der Name von Daan Mogot ist als Name der Straße verewigt, die die Gegend Grogol und Cengkareng in Westjakarta mit der Stadt Tangerang verbindet. Außerdem wurde am Standort der Lincoln-Schlacht ein Denkmal zum Gedenken an die Schlacht von Lincoln errichtet. Wir kommen jetzt zum 25. Januar, dem Nationalen Ernährungstag. Der Ernährungs- und Lebensmitteltag ist ein Gedenk- und Feiertag für die indonesische Bevölkerung. Dieser Gedenktag soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Ernährung in Lebensmitteln schärfen. Die Geschichte des Ernährungs- und Lebensmitteltages wurde mit der Gründung der Schule für Lebensmittelexperten am 25. Januar 1951 zum Gedenken des Beginns der indonesischen Ernährungswissenschaftler ins Leben gerufen. Seit der Gründung der Schule hat sich die Ausbildung für Ernährungswissenschaften an vielen Universitäten in Indonesien schnell weiterentwickelt. Danach wurde vereinbart, dass der 25. Januar als nationaler Ernährungstag Indonesiens begangen wurde. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 25. Januar 2010, an dem Ethiopian Airlines ins Mittelmeer abstürzte. Der Flug Ethiopian Airlines 409 war eine Fluggesellschaft mit Ziel Beirut Addis Abeba. Das Flugzeug stürzte ins Mittelmeer ab. Bei dem Absturz kamen alle 90 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. Dies ist der erste tödliche Unfall für Ethiopian Airlines seit der Entführung von Ethiopian Airlines Flug 961 im Jahr 1996. Als Ursache für diesen Unfall wird schlechtes Wetter vermutet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
isyatku, bersatu kemarauku. Sejukkan Indonesia ku, bersatu kemarauku. Sejukkan Indonesia ku, bersatu kemarauku.
Voice of Indonesia.
Tibang surer unsur Indonesian hat weiter das Thema Ministerium für Umwelt und Fortwirtschaft Zertifizierungslogo und Emissionsreduzierung ein. Das Ministerium für Umwelt und Fortwirtschaft hat das indonesische Zertifizierungslogo Emissionsreduzierung SPEI eingeführt, um die Umsetzung der Kohlenstoffbörse zu unterstützen, die im September 2020 eröffnet wurde. Das SPEI-Logo, das am Montag in Jakarta veröffentlicht wurde, umfasst eine Kombination aus Plattformen, Windturbinen und Stiften, die Harmonie und Synergie der Sektoren symbolisieren, die an den Bemühungen zur Verwirklichung des nationalen festgelegten Beitrags NDC beteiligt sind. Einem national festgelegten Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und Anpassung an den Klimawandel. In diesem Fall repräsentiert das Blatt die Umwelt. Die Windkraftanlage ist ein Symbol für saubere Energie und der Stift ist ein Symbol für die Zertifizierung. Unterdessen zeigen die Farben im Logo unter anderem ein sauberes und natürliches Gefühl, frei von Treibhausgasemissionen sowie Mut und Maßnahmen zur Bekämpfung von Treibhausgasemissionen. Die Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya Bakar sagte, dass das SPEI-System für den CO2-Handel im In- und Ausland aufgrund des Standards erforderlich sei, der auf nationaler und internationaler Ebene gilt. Aus diesem Grund habe die Regierung ihr zufolge auch ein Team gebildet, das Messungen, Berichte und Verifizierungen sowie ein Methodengremium durchführen soll. Ministerin Siti Nurbaya Bakar sagte, dass diese Anstrengungen unternommen worden sei, um sicherzustellen, dass das SPEI-Programm auf transparente, genaue, vollständige, konsistente und vergleichbare Weise umgesetzt wird und die Umweltintegrität Vorrang hat. Zu den Hauptaufgaben des Teams gehört die Durchführung einer abschließenden Überprüfung der Validierungs- und Verifizierungsergebnisse durch das vom Nationalen Akkreditierungskomitee akkreditierte Validierungs- und Verifizierungsinstitut. Unterdessen hat das Team des Methodengremiums unter anderem die Aufgabe, das MRV-Team bei der Identifizierung, Zusammenstellung und Überprüfung der Methodik zur Berechnung der Treibhausgasemissionen zu unterstützen. Die Implementierung von SPEI erfordert Systeme, die miteinander verbunden sind. Deshalb, so Siti, teilen das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft zusammen mit dem Ministerium für Energie und Bodensätze das nationale Registrierungssystem PPI und Apple Getrick, um die Verwaltung der Daten zu Treibhausgasemissionen zu unterstützen. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 25. Januar. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 25. Januar 1946, an dem Major Daan Mogot ums Leben kam. Daan Mogot war ein indonesischer Unabhängigkeitskämpfer und ehemaliges Mitglied der Heimatverteidigung PETA in Bali und Jakarta von 1945 bis 1955. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er Kommandeur der Volkssicherheitstruppen TKR in Jakarta mit dem Titel Major. Im November 1955 rief er die Militärakademie Tangerang MAT ins Leben und wurde der erste Direktor von MAT im Alter von 18 Jahren. Am 25. Januar 1956 starb er im Lengkong Ward, Jut Tangerang, zusammen mit 36 anderen in einer Schlacht gegen japanische Soldaten. Als sie im Lengkong Ward in Tangerang entwaffnen wollten. Der Name von Daan Mogot ist als Name der Straße verewigt, die die Gegend Grogol und Cengkareng in Westjakarta mit der Stadt Tangerang verbindet. Außerdem wurde am Standort der Lengkong-Schlacht ein Denkmal zum Gedenken an die Schlacht von Lengkong errichtet. Wir kommen jetzt zum 25. Januar, dem Nationalen Ernährungstag. Der Ernährungs- und Lebensmitteltag ist ein Gedenk- und Feiertag für die indonesische Bevölkerung. Dieser Gedenktag soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Ernährung in Lebensmittel schärfen. Die Geschichte des Ernährungs- und Lebensmitteltages wurde mit der Gründung der Schule für Lebensmittelexperten am 25. Januar 1951 zum Gedenken des Beginns der indonesischen Ernährungswissenschaftler ins Leben gerufen. Seit der Gründung der Schule hat sie die Ausbildung für Ernährungswissenschaften an vielen Universitäten in Indonesien schnell weiterentwickelt. Danach wurde vereinbart, dass der 25. Januar als nationaler Ernährungstag Indonesiens begangen wurde. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 25. Januar 2010, an dem Ethiopian Airlines ins Mittelmeer abstürzte. Der Flug Ethiopian Airlines 409 war eine Fluggesellschaft mit Ziel Beirut Addis Abeba. Das Flugzeug stürzte ins Mittelmeer ab. Bei dem Absturz kamen alle 90 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. Dies ist der erste tödliche Unfall für Ethiopian Airlines seit der Entführung von Ethiopian Airlines Flug 961 im Jahr 1996. Als Ursache für diesen Unfall wird schlechtes Wetter vermutet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
We'll be right back. sering bikin sakit hati.
Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby.
Papa mungkin seminggu di Bali, nyari panggung sana sini.
Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby.
Papa gak pulang,
papa gak pulang,
gak bawa uang.
Papa gak bawa uang,
papa gak pulang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem ersten indonesischen Modell auf dem Laufsteg der Paris Fashion Week 2024. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, stolze Nachrichten kamen aus der indonesischen Modewelt, wo Raihan Fahrizal als erstes indonesisches Modell auf dem Laufsteg der Paris Fashion Week 2024 erschien. Auch der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno würdigte diese Leistung. Laut Sandiaga Uno ist dieser Erfolg sicherlich ein Anstoß für die indonesische Modebranche, in Zukunft ein besseres Modeökosystem zu schaffen. Auch der indonesische Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga hofft, dass sich die Modebranche des Landes weiter entwickelt und voranbringt, um im eigenen Land zum Gastgeber werden zu können. Und natürlich wird von der indonesischen Modeindustrie eine starke Wettbewerbsfähigkeit erwartet, damit sie mit internationalen Marken konkurrieren kann. Dies gilt auch für indonesische muslimische Mode. Präsident Jokowi möchte, dass Indonesien zum muslimischen Modezentrum der Welt wird. Bisher ist der Teilsektor Mode mit einem Beitragswert von 61,5% immer noch die Hauptstütze der Exporte der indonesischen Kreativwirtschaft. Raihan, dieses in Bandung geborene Model, erschien auf den Laufstegen zweier internationaler Labels, nämlich Louis Vuitton am 16. Januar 2024 und Solid Home am 17. Januar 2024. Die Paris Fashion Week 2024 selbst fand vom 16. bis 21. Januar 2024 in Paris, Frankreich statt. Auf dem Laufsteg von Louis Vuitton präsentierte Raihan die Herrenkollektionen Herbst-Winter 2024, entworfen von Pharrell Williams, Kreativdirektor von Louis Vuitton. Raihan sah in einem ziegelroten Anzug und einer weiten Hose in Kombination mit einem weißen Hemd umwerfen aus. Raihans Auftritt wurde durch Lederstiefel mit Schlangenledermuster und eine schwarze Tasche, die er über den Laufsteg trug, noch kompletter. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Lied von der Band Caffeine. Caffeine ist eine Musikgruppe aus Bandung, die im Jahr 1996 gegründet wurde. Zu Beginn wurde Caffeine von Rudi Nugraha, Gesang, Benny Anwar Gitarre, Danny Sofit Gitarre, Daniel Jaya Keyboard, Verstorbene Janis Bastian Gitarre und Suyudi oder Yudi Sakchoik angeführt. Noe, ein Mitglied der Java Jive Band, ist die Person, die das Talent und Potenzial jedes Caffeine-Mitglieds entdeckt hat. Diese Band begann im Jahr 2000 mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums mit dem Titel Hijau oder auf Deutsch Grün und dem Flagship-Lied Hidupku kan damaikan hatimu oder auf Deutsch Mein Leben wird dein Herz friedvoll machen, in die Welt der indonesischen Musik einzusteigen. Dieses Lied erzählt die Gefühle von jemandem, der endlich eine Geliebte gefunden hat, die ihm ein gutes Gefühl geben. Dank der Geliebte kann er die Schönheit der Welt genießen. Liebe Musikfreunde, hier ist Caffeine mit dem Lied Hidupku kan damaikan hatimu oder auf Deutsch Mein Leben wird dein Herz friedvoll machen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Banda
Voice of Indonesia.
Jadi harapan yang tak mungkin ku miliki.